Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Vor einigen Tagen veröffentlichte die Bundesregierung eine bemerkenswerte Zahl. 81.000 Kinder leben in Deutschland in Pflegefamilien. So viele wie nie zuvor. Das sind zum Beispiel Kinder, deren leibliche Eltern sich nicht angemessen kümmern können, wo Verwahrlosung droht oder vielleicht sogar Misshandlung. Hinzu kommen 100.000 Kinder, die aus ähnlichen Gründen in Heimen leben. Wie diese Zahlen zu interpretieren sind, das habe ich vor dieser Sendung Sabine Walper gefragt. Sie ist Psychologin, Pädagogikprofessorin und Forschungsdirektorin am Deutschen Jugendinstitut in München. Ich wollte von ihr wissen, wie der starke Anstieg von Kindern in Pflegefamilien zu erklären ist. Sind die Jugendämter vorsichtiger geworden oder die leiblichen Eltern schlechter?
Ja, vielleicht spielt tatsächlich beides hinein. Allerdings gibt es auch noch mal einen besonderen Grund, der für einen Anstieg seit 2005 beigetragen hat. Die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, die unbegleiteten Minderjährigen, die ja zumindest auch teilweise in Pflegefamilien untergebracht worden sind, haben auch noch mal einen Anstieg mitbewirkt. Also insofern ist das auch noch mal ein Faktor, den man mit einbeziehen muss. Insgesamt muss man, glaube ich, sagen, der Anstieg fällt auf, wenn man sich die Grafiken anguckt. Allerdings ist es insgesamt eine wirklich sehr kleine Gruppe, die betroffen sind. Circa 0,6% aller Minderjährigen oder unter 21-Jährigen leben in Vollzeitpflege. Und da ist natürlich, wann immer wir es mit seltenen Zahlen zu tun haben, ist jeder Anstieg gleich beeindruckend.
Ja. Andererseits erleben wir immer wieder dramatisches Behördenversagen, wie etwa im Fall Lückte, wo ein Pflegevater gemeinsam mit Komplizen mehr als 40 Kinder jahrelang vergewaltigt und sexuell genötigt haben soll, obwohl es viele Hinweise gegeben hatte. Was läuft in solchen Fällen schief?
Ja, das sind leider ja diejenigen Fälle, die nicht rechtzeitig in Obhut genommen werden und wo die Jugendämter nicht rechtzeitig eingreifen und einschreiten, um auch diese Taten zu verhindern. Wir haben es da mit einer wirklich komplexen Problemlage zu tun. Die Jugendämter sind personell vielfach nicht gut ausgestattet. Oft sind es auch relativ junge Leute, die schon in eine relativ verantwortungsvolle Position rücken. Und dass da dann oft auch im Austausch und in der Kooperation mit den Behörden Unsicherheiten bestehen. Welche Informationen darf ich weitergeben? Was muss ich in der und der Situation jetzt machen? Das ist natürlich schrecklich, in jedem Einzelfall wirklich fatal und furchtbar. Aber es ist etwas, was wir vermutlich in dieser Struktur, die wir im Moment zur Verfügung haben, gar nicht komplett werden ausschalten können.
Wie müsste die Struktur denn anders sein? Wie müsste die aussehen, die Struktur?
Ja, ich glaube, wir müssen zum einen Anreize setzen, dass diejenigen, die diese schwere Frontarbeit machen, auch tunlichst in diesem Job bleiben. Der ist ja wirklich alles andere als schön. Der ist wirklich belastend und da würde mitunter schon mehr Supervision wahrscheinlich helfen. Mehr Entwicklungsmöglichkeiten, Coaching auch in diesem Beruf, gerade für die Anfänger. Aber auch insgesamt muss man sagen, ist die Personaldecke an vielen Stellen wirklich eng gestrickt. Gerade auch in den Bereichen, wo es viele Problemlagen gibt. Das sind ja zumeist auch die Kommunen, die jetzt nicht über die großen Reichtümer verfügen und die auch nicht immer in der Lage sind, ihre Jugendämter wirklich üppig auszustatten.
Die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen, die in Pflegefamilien leben, stammen aus ärmeren Familien. Oft beziehen die leiblichen Eltern Transferleistungen. Nun sagen manche, darunter die Linkspartei, die Kinderarmut sei die eigentliche Kindeswohlgefährdung. Was meinen Sie, würden weniger Kinder vernachlässigt oder misshandelt, wenn es den Eltern finanziell besser gehen würde?
Das ist sicherlich ein Faktor, aber auch nur einer unter vielen. Also unsere Daten, die wir haben aus der Begleitforschung zu den frühen Hilfen, zeigen sehr deutlich, dass ja, wir haben einen Zusammenhang zwischen Armut und Kindeswohlgefährdung, jetzt festgemacht an absichtlichen Verletzungen des Kindes, Schütteln von Kindern, was vor allen Dingen bei Säuglingen natürlich fatale Folgen hat, Vernachlässigung. Aber dieser Zusammenhang wird eigentlich erklärt durch eine Kumulation von Belastungslagen, die Familien in Armut häufiger trifft, aber nicht alle Familien in Armut. Wir müssen auch sehr aufpassen, dass wir nicht alle Familien, die jetzt in eine finanziell prekäre Lage geraten sind, stigmatisieren und irgendwie an den Pranger stellen. Das ist ja überhaupt nicht so der Fall, aber es gibt große Unterschiede in dem, wie einzelne Risiko- und Belastungsfaktoren zusammentreffen. Beispielsweise auch psychische Belastungen der Eltern. Das ist nicht in allen Armutslagen der Fall, aber das Risiko steigt. Probleme in der Partnerschaft, ja, auch das ist ein Faktor. Das Risiko steigt in Armutslagen, aber nicht alle Armutsfamilien sind betroffen. Und insofern, glaube ich, müssen wir viel stärker das Augenmerk darauf richten, wo kumulieren solche Problemzonen in Familien und wie können wir da rechtzeitig auch Hilfe an den Mann und an die Frau bringen, also an die Eltern, sodass die Eltern sie annehmen können und sie auch wirklich wirksam umgesetzt werden.
Zu den 81.000 Kindern in Pflegefamilien kommen noch einmal 100.000 Kinder, die in Heimen untergebracht sind. Was ist aus Ihrer Sicht besser, Heim oder Pflegefamilie?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und das wüssten wir so gerne. An der Stelle muss ich sagen, fehlt uns in Deutschland wirklich ganz entscheidend die Forschung. Wir haben keine lang angelegten Studien, die verfolgen, was wird denn aus Kindern, die in der Pflegefamilie aufwachsen und die im Heimkontext aufwachsen. Wir machen in aller Regel einen Unterschied nach dem Alter der Kinder. Die jüngeren Kinder kommen bei uns vorzugsweise in eine Pflegefamilie, weil man davon ausgeht, dass die kleineren Kinder einfach auch mehr individuelle Zuwendung brauchen durch eine erwachsene Bezugsperson, die dann wirklich die Bedürfnisse des Kindes auch feinfühlig im Blick haben kann und sich gut kümmern kann um all die vielen Bedarfe, die so kleine, junge Kinder mit sich bringen. Bei den Älteren wird oft der Heimkontext bevorzugt, weil man dann denkt, naja, die Gleichaltrigen werden dann ja auch wichtiger, das Leben in der sozialen Gruppe. Es gibt aber auch Länder, die machen es genau umgekehrt. Ja, also die sagen, gerade im Jugendalter müssen wir aufpassen, dass sie nicht in einem ja möglicherweise auch problematischen Peer-Kontext sich wechselseitig anstecken und dann hinterher auf ganz dumme Gedanken kommen. Ja, also deshalb gibt es auch oft Bestrebungen, gerade die Jugendlichen eher in Familien sozusagen einzeln unterzubringen, in Pflegefamilien und dafür zu sorgen, dass in dieser kritischen Phase durchaus nochmal ein anderer Neustart genommen werden kann.
Insgesamt gibt es zu wenige Pflegefamilien in Deutschland. Woran liegt das? Ist der finanzielle Anreiz auch zu schlecht?
Ja, ich glaube, viele scheuen auch diese Aufgabe und die Verantwortung. Familie ist ja bei uns so etwas sehr Biologisches geworden. Wir haben sehr stark den Wert drauf gelegt, dass die leiblichen Eltern diejenigen sind, die am ehesten auch alles gut und richtig machen können. Das sind natürlich, wir reden jetzt ja hier genau über die Fälle, wo das nicht so ohne weiteres geklappt hat. Und vielleicht ist dann die Vorstellung, sich als erwachsene Bezugsperson eines Kindes anzunehmen, das nicht das eigene ist und dem eine gute Startbahn fürs Leben zu bieten, für viele sehr fernliegend.
Sobald die Pflege- oder Heimkinder volljährig werden und zum Beispiel eine Ausbildung machen, dann müssen sie einen Großteil des Geldes an das Jugendamt abgeben. Ist das gerecht?
Ja, darüber haben wir auch intensiv diskutiert in dem Dialogforum Pflegekinderhilfe, dass gerade am BMFSFJ, also am Bundesfamilienministerium, versucht, auch neue Wege auszuloten. Wie muss die Pflegekinderhilfe anders aufgestellt werden? An welchen Stellen wird sie einfach den Bedarfen junger Menschen gar nicht mehr gerecht? Und müssen wir nicht auch über die finanzielle Absicherung von Pflegekindern anders nachdenken, die zwar ein gewisses Einkommen haben, aber damit ja auch heute nochmal andere Ausgaben bestreiten müssen als in der Vergangenheit? Vor allen Dingen müssen auch die Pflegekinder eine Möglichkeit haben, Geld anzusparen, um später in ihre Ausbildung oder in nächste Schritte zu investieren, ja, um mal eine Kaution für eine Wohnung zu bezahlen oder was auch immer. Also das auf die Füße kommen ist sehr schwer, wenn sie nicht auch einen gewissen finanziellen Grundstock ansparen können. Ein Punkt, der ja auch schon schwer ist, während sie in der Pflegefamilie leben.
81.000 Kinder leben in Pflegefamilien, so viele wie nie zuvor. Darüber sprach ich mit Sabine Walper, Forschungsdirektorin am Deutschen Jugendinstitut in München.